Jesus, ich bin so dankbar, dass du bei uns bist, dass du nah bleibst. Du gehst nicht weg, du bist kein Freund, der nur in schönen Zeiten da ist und wenn es schwierig wird, ist er nicht mehr da. Sondern du bist bei uns, du bist da, zu jeder Zeit, in jedem Augenblick, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Ich bin froh dafür. Ich brauche dich, Jesus. Alleine schaffe ich das nicht. Alleine kann ich nicht so leben, wie du das vielleicht mal geplant hast. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Gnade. Ohne deine Gnade komme ich nicht weiter. Ich danke dir. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du zu uns redest jetzt. Amen.
Amen. Amen.
Ihr dürft euch gerne setzen. Ihr könnt auch stehen bleiben, aber das macht natürlich kein Mensch mehr. Talk about. Heute etwas anders als ein normaler Gottesdienst. Die meisten von euch kennen das ja schon. Wir werden ein bisschen über ein Thema sprechen. Ein ganz grundlegendes Thema heute. Und im Gegensatz zu einem anderen Gottesdienst kann man auch gerne dazwischen mal eine Frage stellen oder ja, einen wichtigen Impuls auch weitergeben. Wie lautet das Thema heute? Wie war
das nochmal? Das Thema lautet heute Bibelstudium. Und das ist etwas, was wir eigentlich alle machen sollten. Warum eigentlich? Warum sollen wir das denn machen? Ich denke, das Forschen in der Bibel ist für uns so wichtig, weil es uns hilft, den Willen Gottes noch besser kennenzulernen. Denn Gott hat ja einen Plan für uns und Gott hat einen Willen. Und Gott möchte etwas von uns. Und wir können das nicht rausfinden, was es ist, oder zumindest sehr schlecht, wenn wir nicht in der Bibel forschen. Und wir sollen, das ist der Unterschied, nicht nur in der Bibel lesen, das machen wir ja auch meistens, sondern wir sollen richtig in der Bibel forschen. Das ist ein Unterschied, den werden wir heute mal so ein bisschen rausarbeiten.
Ja, die Bibel ist schon ein ganz, ganz interessantes Buch oder wichtiges Buch, nämlich alles, was wir von Gott wissen und alles, was wir glauben, wissen wir nur aus der Bibel. Das ist die Grundlage von allem, was wir tun, was wir lehren, auch als Gemeinde, auch hier in Viersen. Wir haben keine, wie sagt man, Gurus oder Gründer, die ein Buch geschrieben haben und darauf vertrauen wir jetzt. Oder irgendwelche Traditionen, die haben wir natürlich auch, jeder hat Tradition, das ist logisch. Aber das ist nicht die Grundlage unseres Glaubens. Alles, was wir tun, auch in der Gemeinde, auch hier in Viersen, auch in einer Neugründung, muss sich daran messen lassen, passt das zu dem, was in der Bibel steht. Und deswegen ist das so wichtig, zu wissen, was steht denn da eigentlich? Und dann kommen wir schon zum nächsten Problem. Ja, man kann ja aus der Bibel fast alles rauslesen, wenn man will, oder? Man kann das ja so oder so drehen und biegen. Und damit das nicht passiert, wollen wir über ein paar Grundlagen sprechen, wie man das dann anstellen kann, dass man das nicht völlig falsch versteht. Man kann, das sage ich auch gleich voraus, man kann zu manchen Punkten unterschiedliche Meinungen haben. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Gemeinde sind, die sagen so, wir haben es jetzt verstanden und so wie wir das sehen, so ist das absolut richtig und da gibt es also keinen Weg dran vorbei. Wir sind alle unvollkommen. Wir haben, sag ich mal, Paulus drückt das mal aus, wir haben eine stückweise so Erkenntnis. Wir sehen einen bestimmten Ausschnitt. Wir sehen nicht das Ganze. Ich glaube, wenn man ein gutes Beispiel, da kann man sich das gut vorstellen, wenn 5 blinde Menschen einen Elefanten beschreiben. Ja, der eine, der fasst seinen Rüssel an und sagt, ja, der ist dünn und biegsam, aber auch wie so ein Rohr eigentlich. Und der nächste sagt, nee, der ist ganz, ganz dünn und biegsam, der hat den Schwanz nämlich gerade in der Hand. Oder der nächste sagt, ey, der ist stämmig wie ein Baumstamm, dann hat er den Fuß. Und der nächste beschreibt ihn als Felsen, weil er den gesamten Körper sieht. Jeder hat recht, aber jeder sieht nur einen Teilaspekt des Ganzen. Und ja, wir haben nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen, aber ich glaube schon, dass es ein paar gute Wege gibt, wie man gut durch die Bibel durchnavigieren kann.
Genau. Damit wir das Bibelstudium ist ja wichtig, damit wir den Willen Gottes kennenlernen. Und ein Beispiel dafür sind die Israeliten oder die Juden in Beröa gewesen. Die haben nämlich in der Apostelgeschichte 17, können wir das lesen, gesagt, oder da steht über sie, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitschaft auf Und sie forschten tagtäglich oder täglich in der Schrift, ob es sich auch so verhalte. Die Bibel ist also richtiger Maßstab oder eine Richtschnur für uns und für unseren Glauben. Es ist darum auch total wichtig, dass wir es ganz gründlich kennen und uns in ihr auskennen in der Bibel. Und angesichts der vielen Irrlehren und Verführungen müssen wir auch fest im Wort Gottes gegründet sein.
Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahrzehnten gab es mal ein Lied von Peter Maffay: Lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns deinen Weg. Meine erste Antwort wäre: Lass mal in der Bibel lesen. Da hat Gott seinen Weg und seinen Willen dargelegt und beschrieben, was er eigentlich möchte, wer er ist. Da können wir das als erstes erfahren. Das ist das eine. Wir können den Willen Gottes erfahren, wenn wir sein Wort lesen. Wir können aber auch erfahren, wie wir unser eigenes Leben gestalten können. Manche sagen nämlich, der Glaube und mein Privatleben, das hat nichts miteinander zu tun. Oder es ist mein Privatleben, aber da hat mir keiner reinzureden. Selbst Gott nicht. Ich mache, was ich will. Ich bin ein mündiger und emanzipierter Mensch. Wir lesen in Micha 6, Vers 8 einen interessanten Vers. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das könnte man auch noch erweitern. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Und dann kann man das ganze Wort, die ganze Bibel lesen. Da gibt es so viele Dinge, wo Gott beschreibt, was er für uns getan hat, was er für uns tut, was wir für ihn tun, wie wir leben können. Und das ist nicht nur so, damit wir Gott gefallen, sondern unser Leben wird leichter und einfacher und schöner dadurch, wenn wir die Maßstäbe Gottes anlegen. Ich glaube, die meisten Probleme, oder ist vielleicht ein bisschen steil formuliert, aber viele Probleme in dieser Welt rühren daher, dass Menschen sich nicht darum kümmern, was Gott eigentlich will. Das ist immer die große Frage, warum lässt Gott das alles zu? Ich sage, gut, das machen die Menschen ganz alleine. Wir kriegen das hin, wir kriegen die ganzen Probleme selber gebacken. Aber warum willst du immer Gott die Schuld geben? Wenn wir uns mal nach Gott richten würden, wenn wir mal in seinem Wort lesen würden, dann würden wir manches Problem auch vermeiden können. Sowohl im persönlichen Leben, als auch im weltweiten Maßstab.
Die Bibel zu lesen ist auch wichtig, damit wir ein erfülltes Leben haben. Und zwar, ein erfülltes Leben kann nur derjenige führen, der im Zentrum des Willens Gottes lebt. Die Bibel zeigt uns, was Gott von uns haben möchte. Im Psalm 40 heißt es: Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Und Jesus selber sagt: Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben.
Wir sollen die Bibel lesen, damit wir sie auch gut weitergeben können. Das, was da drin steht, den Inhalt. Ja, sagen sich manche von euch, ja, das ist ja nicht meine Sache. Ich bin ja kein Pastor oder Jugendleiter oder irgendwas. Warum muss ich das Wort Gottes weitergeben? In 2. Timotheus schreibt Paulus, klar, er schreibt jetzt an Timotheus, aber bezieh das mal auch auf dich persönlich. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ich glaube, jeder Christ, gibt es so einen Spruch, ne? Jeder Christ ein Evangelist. Also jeder Christ hat die Aufgabe, Gottes Wort weiterzugeben. Er muss ja nicht unbedingt Theologie studiert haben und irgendwie musst du jetzt nicht deinem Nachbarn da irgendwie den Aufbau der Stiftshütte erklären oder warum der Tempel so und so gebaut wurde. Das interessiert den nicht. Interessiert die meisten Christen auch nicht so richtig. Aber warum Gott uns liebt, woher weiß ich das eigentlich und wie kann ich Gott in mein Leben einbeziehen, da so ein bisschen was auch aus der Bibel zu wissen und das auch weitergeben zu können, dass mein Freund weiß, das hat er sich nicht selber ausgedacht, das ist nicht so seine eigene Religion, die er sich da gerade überlegt hat oder zusammengebastelt hat, sondern das, was der glaubt, was der macht, was der lebt, das hat er eigentlich aus der Bibel. Und da kann ich ja selber auch mal nachlesen, was der da so verzapft und ob das so stimmt und ob ich zum selben Schluss komme. Das kann man ja nachprüfen. Also ich glaube, eine gewisse Fähigkeit, auch Bibelstellen oder biblische Wahrheiten weiterzugeben, die sollten wir alle hinkriegen. Die wäre wichtig für uns. Denn Gemeinde und Reich Gottes wird nicht durch Pastoren gebaut oder durch hauptberufliche Mitarbeiter. Die haben Aufgaben, das ist ganz klar, aber Gemeinde wird durch jeden einzelnen Christen gebaut. So war das in Jerusalem. Ja, die Menschen haben sich miteinander unterhalten, die hatten Gemeinschaft miteinander, haben im Wort Gottes gelesen. Da war nicht immer ein Pastor dabei. Ja, wenn sie dann Fragen hatten, klar, dann haben sie mal jemanden gefragt oder dann kam Paulus vorbei und hat ihnen erklärt, ey, da seid ihr aber ein bisschen auf einer schiefen Bahn jetzt angekommen. Das, so und so ist das gemeint. Aber im Großen und Ganzen, man kann Bibel lesen, zu zweit, zu dritt, alleine, im Hauskreis, in der Kleingruppe mit Freunden. Das ist überhaupt kein Problem. Man muss es nur tun.
Ja. als Hilfe, wenn ihr ein persönliches Bibelstudium macht, sind unterstrichene Zeilen oder Absätze. Also ich mache das ganz regelmäßig, wenn mir irgendwas auffällt, was ich schnell wiederfinden will, dann streiche ich das farbig an. Und zwar hat Matthias mir dazu schöne Gelstifte geschenkt. Die sind wirklich toll deswegen, weil man sie farbig markieren kann, die Stellen, und die drucken oder drücken nicht durch. Das heißt, auf der Rückseite ist es immer noch weiß. Und das ist total schön und ich benutze sie wirklich gerne. Also vielen Dank dafür. Das hat sich wirklich gelohnt. Was man unterstreicht, ist natürlich unterschiedlich. Das ist das, was euch wichtig ist. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Anregungen, wie man das machen kann. Die haben hier eine genannt. Das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Die haben zum Beispiel gesagt, blau könnte man Sachen machen wie negative Dinge, wie zum Beispiel Warnungen oder Sünden. Rot kann man positive Dinge unterstreichen, wie Verheißungen, Siege oder Furcht und so. Grün könnte man Ortsnamen, Stichwörter, sachliche Hinweise unterstreichen. Und gelb alles, was für Gott und Jesus Christus steht, den Heiligen Geist, Eigenschaften Gottes, den Namen Gottes und so weiter. Es gibt auch viele schöne Bibeln, wo zum Beispiel schon rot markiert ist, was Jesus alles persönlich gesagt hat. Ich finde das ganz hilfreich und toll, wenn man mal so eine Bibel hat, wo drin steht oder schon markiert ist, was Jesus selber gesprochen hat, was er selber gesagt hat. Aber ihr könnt natürlich eure eigene Bibel auch anstreichen, das ist nur ziemlich viel Arbeit.
Würde also die Bibel ist ein wichtiges Buch, aber sie ist nicht so heilig, dass man da nicht drin schreiben kann und markieren darf. Ich habe leider vergessen, euch eine Bibel von mir mitzubringen. Das wollte ich jetzt nicht, um anzugeben, aber es gab eine gewisse Zeit, ich habe eine Bibel geschenkt gekriegt zu meiner Einsegnung. Das ist das, was in der Kirche Konfirmation ist. Wir haben ja keine Kindertaufe, deswegen haben wir auch keine Konfirmation. Aber wir haben eine Einsegnung, wenn Jugendliche oder junge Erwachsene dann so aus dem Kindergottesdienst in die Gemeinde kommen. Da habe ich eine Einheitsübersetzung geschenkt bekommen und mit der habe ich als Jugendlicher und junger Erwachsener lange gearbeitet, locker bis ich 30 war oder so. Und die ist dermaßen zerlesen, da fliegen die Blätter drin rum und da ist relativ viel unterstrichen. Ich habe da teilweise ganze Romane reingeschrieben, also manchmal kann man so, was ich gerade gefühlt habe, in meiner Bibel nachlesen. Das ist wie so ein kleines Tagebuch gewesen. Und dann kam ich später als ich bei den Pfadfindern war, bei den Royal Rangers, und ich musste manchmal so besondere Bibelsprüche raussuchen, um denen einen Bibelspruch mitzugeben. Den habe ich dann reingeschrieben. Dann habe ich genau gewusst, der steht irgendwo links oben, da habe ich den angekreuzt. Dann habe ich echt die ganze Bibel immer nur durchgeguckt, wo ist links oben was angekreuzt? Ah, da ist er. So habe ich dann meine Bibelverse gefunden, weil ich nicht wusste, wo die stehen. Ich habe mir das nicht auswendig gemerkt. Aber ich wusste, weil ich so eine haptische Bibel hatte, genau wo das steht, weil ich so oft da drin gelesen hatte. Heute mache ich das anders. Ich arbeite eigentlich nur noch mit digitalen Bibeln. Und da ist aber der Nachteil, das ist alles gleich. Ja, man scrollt halt nach oben und ob das jetzt links oben, rechts oben auf der Seite irgendwo steht, das kann man da nicht mehr orientieren. Also digitale Bibeln haben auch Nachteile.
Ja. Was natürlich immer wichtig ist, wenn man ein Bibelstudium macht, ist halt die Parallelstellen dazu zu suchen und zu finden und zu lesen. Es gibt ganz viele Bibeln, in den meisten steht das ja schon an der Seite immer dran. Also wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, ne, dass dann da irgendwas dazu steht, das sind Parallelstellen. Und was ich ganz toll finde, in der Stems-Bibel zum Beispiel, die habe ich ja jetzt auch. Nochmal herzlichen Dank dafür. Finde ich ganz toll, das ist teilweise auch nach Themen geordnet. Also jetzt zum Beispiel Thema Heiliger Geist, das fängt vorne an im ersten Buch Moses und geht dann komplett durch die ganze Bibel. Immer wieder bestimmte Bibelstellen sind markiert zu diesem Thema. Also man kann damit so wunderbar arbeiten und das finde ich total großartig. Also das macht echt Spaß.
Was auch eine Hilfe sein kann, wir haben als Kinder im Kindergottesdienst immer so ein Spiel gehabt, das nannte sich Bibel hoch. Das heißt, wir hatten 4 oder 5 gleiche Bibeln, dann standen wir nebeneinander, mussten vorne stehen, oder dann Bibel hoch hieß das, dann mussten wir die Bibel hochhalten, dann hat der Kindergottesdienstleiter irgendeinen Bibelvers gesagt und dann, sobald er den ausgesprochen hatte, zack, haben wir um die Wette gesucht, wer den zuerst findet, und der hat ihn dann vorgelesen, und wer ihn dann vorgelesen hat, der hat dann irgendwie einen Preis gewonnen, keine Ahnung. Auf die Art und Weise kann man natürlich auch lernen, wo was steht, dass man dann bei, keine Ahnung, Matthäus 7, Vers 12 nicht am Anfang der Bibel guckt, weil man weiß, das ist das Neue Testament, das steht weiter hinten in der Bibel. Aber ich gebe zu, manche Bibelstellen sind auch für mich manchmal schwierig zu finden. Ich weiß ungefähr, wo die sind, so ein paar kleine Propheten. Aber wo der jetzt genau ist, und manchmal habe ich auch die Reihenfolge zwar mal auswendig gelernt, aber auch schon wieder vergessen. Und dann suchst du irgend so einen Propheten und denkst, wo ist denn der? Der war doch hier irgendwo. Und irgendwann guckst du dann vorne im Inhaltsverzeichnis nach. Was man auch machen kann, ist, es gibt so ein Bibelregister. Da hat man dann so kleine Plastikteilchen am Rand der Bibel, wo die ganzen Bibelverse, die ganzen Bibelbücher stehen. Guckst du dann an, Altes Testament, es hat eine andere Farbe als Neues Testament, hat ja so eine Apostelgeschichte, zack, da ist es. Und dann findet man manche Stellen auch schneller. Manchmal hilft das einfach, wenn man sich ein bisschen orientieren will, dass man nicht ewig suchen muss und die meiste Zeit beim Bibellesen mit Suchen verliert.
Was aber auch hilft, was ganz wichtig ist, wenn man im Gespräch ist mit anderen Christen oder mit Nichtchristen, das ist, wenn man Bibelverse auswendig kann. Und das haben viele von euch von Kind auf an gelernt, ich nicht. Deswegen bin ich über im Nachteil. Aber ich habe das in der Sonntagsschule natürlich mit den Kindern auch gemacht. Und dadurch habe ich auch einige gelernt. Und die meisten kennt man auch, so einfach, weil man sie sehr oft gebraucht. Wie zum Beispiel alles, was ihr von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Matthäus 7, Vers 12. Das ist aber auch bei den Rangern das, was man da als erstes lernt. Also das muss wirklich jeder Ranger können. Aber es ist wirklich hilfreich, Bibelverse auswendig zu können. Und warum ist das so? Weil Gott nämlich möchte, dass wir sein Wort kennen. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Und wir kennen es oder wir haben es besser zur Verfügung, wenn wir es schon auswendig haben oder schon wissen, was da so steht. Und es kann manchmal sehr hilfreich sein, sich im Nachhinein oder in bestimmten Situationen an Bibelverse zu erinnern. Zum Beispiel in Sprüche 7 steht, bewahre meine Gebote, so wirst du leben und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Und das können wir machen, indem wir Bibelverse auswendig lernen. Also wenn ihr jetzt erst anfangt, Heike, ne, sowas zu üben, ja, da ist noch eine ganze Menge zu tun, aber du, keine Panik, also du musst ja nicht gleich so viel lernen. Ne? Es gibt auch Bibeln, das finde ich auch ganz toll, da sind diese ganz typischen, markanten Sätze, die fast jeder kann, sind auch markiert schon. In Rot oder so, damit die einem wirklich direkt ins Auge fallen. Das finde ich auch ganz hilfreich. Da muss man nicht immer alles auswendig lernen.
Das Wort Gottes reinigt uns und heiligt uns. Wenn wir Johannes 17, Vers 17 lesen, das ist übrigens auch interessant. 17, 17, ich habe manchmal so, es gibt manche Bibelstellen, das sind so Schnapszahlen. Ja? Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, abermals sage ich, freut euch. Oder Galater 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es gibt manchmal so, die sind einfach zu merken irgendwie. Das flutscht dann leichter. Wenn man sich mal, kann man ja mal so zum Spaß machen, lauter Schnapszahlen zu gucken. Mal sehen, was steht da und dann guckt man, wie man das auswendig lernen kann. Johannes 17, Vers 17, da heißt es, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Also es ist immer gut, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, gerade in einer Zeit, wo wir so viel mit irgendwelchen Informationen, News und Fake News umgeben sind. Kein Mensch kann mehr unterscheiden, was ist jetzt die Wahrheit, was ist nicht die Wahrheit. Man kann so sich annähern und überlegen, was scheint mir am wahrscheinlichsten, ob das stimmt. Wer weiß das schon, was man alles so hört und liest, egal in welchen Medien. Aber eins dürfen wir wissen, Gottes Wort ist die Wahrheit.
In Matthäus 4 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also wir sehen, Gottes Wort ist unsere geistliche Nahrung.
Es gibt auch einen Bibelvers, da heißt es, da wird das Wort Gottes mit einem Schwert verglichen, und zwar in Epheser 6, Vers 17, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ich habe mich immer gefragt, ja was denn nun? Ist jetzt das Wort Gottes ein Schwert oder ist es der Heilige Geist? Was denn jetzt? Und ich habe verstanden, das Wort Gottes ohne den Heiligen Geist zu lesen, das wird schwierig. Denn dann wird man so ein Buchstabenmensch. Ja, man sieht, da steht das geschrieben, das müssen wir genauso tun, wortwörtlich einhalten und dann werden wir so harte, gesetzestreue Menschen, die buchstabengetreu meinen, das Wort Gottes zu erfüllen. Dann kommen da ganz komische, schräge Sachen raus, ohne zu verstehen, was will uns Gottes Wort eigentlich damit sagen. Es ist in eine bestimmte Situation genannt worden. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns sozusagen, ich sag mal, das Wort Gottes aufschließt, damit wir manche Sachen verstehen. Weil sonst werden wir hartherzig oder sagen, das stimmt alles nicht oder wir müssen... Wir gehen in eine ganz bestimmte Richtung, die schief wird. Man kann nicht das Wort Gottes einfach so lesen wie ein Gesetzestext und sagen, das wenden wir jetzt wortwörtlich an. Sondern das Wort Gottes sagt man auch, das ist ein lebendiges Wort. Und deswegen muss ich die Person, die das geschrieben hat, kennenlernen. Das ist der Heilige Geist, der da drin wohnt, der dadurch zu uns spricht und uns dieses Wort lebendig macht. Das ist ganz entscheidend, auch wenn wir Gottes Wort lesen. Nur mit unserem Verstand alleine werden wir dem nicht auf die Schliche kommen, was uns das Wort Gottes eigentlich sagt.
Das Wort Gottes hilft uns auch, siegreich zu leben. Im Psalm 119 steht, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das hilft uns einfach, nicht zu sündigen, wenn wir das Wort Gottes verinnerlicht haben, also wirklich in uns aufgenommen haben.
Jetzt stellt sich vielleicht irgendjemand von euch die Frage, ja, wie lerne ich denn jetzt eigentlich richtig auswendig? Ich habe mal eine Aktion gemacht, um Geld zu sammeln, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Wir wollten Geld sammeln für eine Aktion, die wir nach Rumänien unternommen haben, für Kinder. Und dann habe ich Spenden gesammelt und ich habe gesagt, also pro, was waren es, 200 Euro oder so, pro 200 Euro Spende lerne ich einen Psalm in der Bibel auswendig. Und ich fange von Psalm 1 an. Und bei 400 Euro Psalm 1 und 2, bei 600 Euro 1, 2, 3. Ich musste am Ende 20 Psalmen auswendig lernen, die ersten 20 Psalmen. Ich war immer ganz gut im Auswendiglernen und habe dann irgendwann festgestellt, oh Backe, 20 Psalmen am Stück, das ist ganz schön heftig. Also es gibt so Psalmen, die sind so Mini-Psalmen, die hast du in 5 Minuten auswendig gelernt. Aber dann gibt es Psalmen, die gehen über mehrere Seiten. Ja, da hast du einen Psalm, aber hast seitenweise Bibeltext auswendig gelernt. Also teilweise war ich da echt verzweifelt zwischendrin mal. Und normalerweise kennt ihr mich, wenn ich predige, ich habe immer moderne Übersetzungen, die unserem heutigen Deutsch entsprechen, die man gut verstehen kann, weil mir das hilft, das Wort Gottes zu verstehen. Aber zum Auswendiglernen war das furchtbar, das war eine Katastrophe. Und ich bin zurückgekommen auf den alten Luthertext von, keine Ahnung, 1900 irgendwas, weil der eine gewisse Sprachrhythmik hat, der hat eine gewisse lyrische Art, die Sätze haben einen Rhythmus. Und das hat mir geholfen, das leichter auswendig zu lernen. Also wenn ich Bibeltexte auswendig zitiere, dann spreche ich sie tatsächlich manchmal in Lutherdeutsch, obwohl ich so eigentlich gar nicht in der Bibel lese. Aber es fällt mir deutlich leichter, so Bibeltexte auswendig zu lernen, weil das einen gewissen Rhythmus hat, ein gewisses Gefühl auch vermittelt. Was aber auch wichtig ist, ist, dass man sich so ein bisschen klar macht, was lerne ich da eigentlich auswendig? Nur stur auswendig lernen, ohne zu wissen, was der Inhalt ist, ist schwierig. Was ich immer mache, wenn wir bei uns im Hauskreis Bibel lesen, wir lesen die Bibel und dann frage ich als ersten Satz danach, okay, was steht da drin? Was habt ihr behalten? Was ist die Hauptaussage?
Meistens recht wenig.
Und dann stehst du da und denkst, wir haben jetzt alle 10 Verse gelesen und keiner kann so richtig sagen, was steht da eigentlich? Weil wir lesen so Texte und na, das dauert eine Zeit, bis wir den Inhalt eigentlich verstanden haben. Und das hilft, wenn man was verstanden hat, es auch auswendig zu behalten. Ein witziges Beispiel hatte ich mal, als ich dann diese Bibeltexte alle auswendig gelernt hatte oder dabei war, sie auswendig zu lernen, habe ich irgendwann diesen alten Film Moby Dick geguckt. Und den hatte ich schon ein paar Mal gesehen. Ne? Und dann habe ich den wieder gesehen und dann plötzlich fängt einer der Matrosen da an, einen Psalm zu zitieren. Und ich wusste genau, Psalm 1. So sicher habe ich nochmal nachgelesen und ich war völlig erstaunt, das war mir nie aufgefallen, dass da ein Psalm in einem Film zitiert wurde, aber stimmte. Der hat Psalm 1 zitiert. Zwar ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und einen völlig neuen Zusammenhang gestellt, das war dann so ein bisschen obskur alles, aber immerhin habe ich den Vers erkannt und wusste, wo er steht. Da war ich ganz stolz auf mich.
Okay. Manchmal ist es so, dass wir einen Bibeltext aber erarbeiten wollen oder müssen. Wenn wir zum Beispiel in bestimmten Kreisen sind, Frauenkreis, Männerkreis, Hauskreis, Andacht bei Ranger oder was auch immer, dann ist es sinnvoll, so einen ganzen Bibeltext sich mal zu erarbeiten. Und am Anfang ist es halt so, dass wir erstmal einen Überblick uns verschaffen wollen über diesen bestimmten Text. Wir machen das ja auch auf dem Hauskreis. Ja. Matthias macht das dann mit uns, aber wir dürfen das auch gerne alleine machen. Und es ist manchmal sogar hilfreich, wenn wir wissen, wie das geht, dass wir das alleine hinkriegen. Ja, und diesen Überblick verschaffen, also nachdem wir unter Gebet einen Bibeltext ausgewählt haben, müssen wir uns zunächst diesen Überblick verschaffen, indem wir den Text einige Male gründlich lesen. Dann sollen wir uns vertraut machen mit dem engeren und weiteren Zusammenhang des Textes. Also um was geht es in den Versen davor und in den Versen danach, welche Personen und Orte werden dort erwähnt, werden dort Themen angesprochen, die in meinem Bibeltext in einem engen Zusammenhang stehen. Das war jetzt falsch. Vertraut machen mit dem geschichtlichen Hintergrund des Textes und eventuell Bücher, die wertvolle Hilfen für diesen Text bieten, könnte man sich noch als Hilfe dazu nehmen.
Es gibt manche Bibeln, die haben so Einleitungstexte. Ja. Ich weiß nicht, ob das eure Bibel auch hat. Da gibt es dann am Anfang eines jeden Bibelbuches so eine Seite oder zwei Seiten, die so ein bisschen allgemein über dieses Buch berichten. Was steht da drin? Warum wurde das geschrieben? Und ich finde das manchmal ganz interessant. Jetzt gerade, wir haben ja viel über den Philipperbrief gesprochen, die letzten Predigten, oder ich habe das gemacht. Und ich fand das total interessant, mal diesen Zusammenhang zu sehen, was ist noch alles in Philippi passiert. Und ich habe tatsächlich 3 Predigten aus dem Philipperbrief gehalten und habe gar nicht darüber nachgedacht, dass das ja die Stadt war, wo Paulus und Silas damals diese Lobpreiszeit im Gefängnis hatten und wo dann dieses Erdbeben kam. Und das hat mir geholfen, nochmal ganz neu diesen Text zu lesen und zu verstehen, weil man so ein bisschen mehr Fleisch darum kriegt. Oder dass Paulus im Gefängnis war, als er diesen Brief geschrieben hat. Das hilft mir auch, manche Aussagen dann zu verstehen, weil ich weiß, in welcher Situation er selber war und aus welcher Situation heraus er manche Dinge geschrieben hat. Denn manches, das sagt sich so leicht, aber wenn jemand dann eine schwierige Situation hat und er in dieser schwierigen Situation eine Wahrheit verkündet, dann hat die nochmal ein ganz anderes Gewicht. Also es hilft auch so wirklich dieses Umfeld, auch das geschichtliche Umfeld nochmal anzuschauen. Das ist auch manchmal ganz spannend, da so ein bisschen einzutauchen. Was ist da eigentlich passiert in der Stadt? Was war da eigentlich so? Waren da viele Leute? War das eine große Stadt? War das eine kleine Stadt? Gab es da viel Handel? Und was waren da sonst noch für Leute in der Bibel? Und das ist manchmal sehr interessant, dass es noch andere Bibelbücher gibt, wo dann auch über diese Gemeinde oder über diese Stadt etwas beschrieben steht. Manchmal habe ich auch Landkarten mir so angeguckt. In manchen Bibeln sind die hinten drin. Ich habe sogar noch so richtig große zum Ausklappen. Und dann fängt man an so zu gucken, wo ist denn Paulus da lang gelaufen? Ah, hier rum, ah, da ist ein Gebirge. Und dann hier rüber, boah, ist eine ganz schön weite Strecke. Oder dann gibt es hier die Strecke, wo viel passiert ist, was aber eine ganz kurze Strecke war. Also sich so ein bisschen mit diesem gesamten, mit der Umgebung des Textes auseinanderzusetzen, das hilft mir so ein bisschen vertraut zu werden mit dem Text.
Wenn ihr jetzt denkt, ach, euch trifft das ja nicht zu, ihr braucht das nicht oder ihr habt keine Gelegenheit, so einen Bibeltext mal zu erarbeiten, dann rate ich euch, einfach mal mitzuarbeiten in der Gemeinde. Ich habe ja lange Zeit auch in der Sonntagsschule mitgearbeitet und da war es oft so, dass ich mich auf ein Thema vorbereitet habe, indem ich selber Hintergrundwissen mir geholt habe, um zu wissen, wie war das eigentlich. Weißt, wir hatten einmal die Geschichte, dass es im alten Jerusalem sind irgendwelche Feinde eingedrungen durch die Wasserkanäle. Und dann habe ich mir irgendwelche Sachen rausgesucht im Bibellexikon. Ich glaube, damals war das online noch nicht so präsent wie heute. Es war schwieriger, da Informationen zu bekommen. Und ich habe mir das genau angeguckt, wie das mit dieser Wasserleitung in Jerusalem war. Wieso konnten da von außen in die Stadt durch irgendwelche Wasserleitungen Leute reinkommen? Und das hat so viel Spaß gemacht. Es hat aber auch ewig lang gedauert und hat echt viel Zeit gekostet. Aber nachher wusste ich genau Bescheid darüber und das war richtig toll. Also wenn ihr das auch wollt, dann arbeitet doch einfach mit. Dann ist das eine Herausforderung, das immer wieder neu zu überprüfen oder sich da zu üben, mehr zu wissen.
Werden wir mal ein bisschen konkreter. Jetzt habt ihr so einen Bibeltext vor euch liegen, wie gehe ich denn da jetzt ran? Also ich habe ganz oft festgestellt bei uns im Hauskreis, wenn wir den Text das erste Mal gelesen haben, vielleicht noch in einer etwas älteren Übersetzung und ich dann gefragt habe, was steht da drin? Keine Ahnung, nicht verstanden, irgendwie nicht kapiert. Man hat ein paar Begriffe noch im Kopf, aber was die bedeuten, weiß man nicht. Deswegen ist es eine große Hilfe, wenn ihr mal guckt, es gibt ja so viele verschiedene Übersetzungen. Und wir haben in unserer Zeit, das ist wirklich einmalig, wie viele Möglichkeiten wir haben, uns dem Bibeltext zu nähern. Ja, ganz früher war es dem allgemeinen Volk ja völlig gar nicht erlaubt, in der Bibel zu lesen. Konnten die meisten noch nicht, weil sie nur auf Lateinisch da war. Durfte das nur der Klerus lesen. Es gab also eine Art Geheimreligion, mehr oder weniger. Wir haben nicht nur Zugang zum Wort Gottes, zur Bibel, sondern wir können sie in verschiedensten Übersetzungen lesen, die vielleicht auch unserem Wortschatz entsprechen, unserem Erfahrungsschatz entsprechen. Und da kann man mal so ein bisschen gucken, welchen Bibeltext kann ich gut verstehen. Und dann geht es darum, trotzdem, wenn ich einen Bibeltext habe, der in einem modernen, flüssigen Deutsch geschrieben ist, was meiner Altersstufe vielleicht auch entspricht, dann gibt es immer noch schwierige Worte oder schwierige Begriffe. Und da muss man mal rangehen und dann kann man auch wirklich mit Bleistift rangehen und sagen, okay, das Wort verstehe ich nicht, das Wort verstehe ich nicht. Und dann muss man mal loslegen, was bedeutet das denn? Oder, keine Ahnung, kannst du in Google machen. Also auch bei Google kommt nicht immer die Wahrheit raus, aber kommen schon interessante Ergebnisse. Es gibt manche freie Lexika, Bibellexika, die man im Internet finden kann, die auch ganz gute Ergebnisse rausgeben. Vielleicht habt ihr selber so ein Bibellexikon. Und dann kann man mal gucken, man muss diese Begriffe erstmal klären und manchmal sich darüber klar machen, was bedeutet dieses Wort eigentlich. Zum Beispiel Langmut. oder Barmherzigkeit oder Gnade. Das sind so salbungsvolle Worte, die man in der Kirche oft benutzt. Aber was bedeutet das eigentlich? Ich meine, wer von euch benutzt den Text im Alltag Gnade? Wer spricht von Gnade? Da muss man den doch manchmal schon. Ich bin gnädig mit dir. Und dann überlegt man sich, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet dieses Wort, um dem Text näher auf die Spur zu kommen? Und besonders die Worte, die wir nicht so gut verstehen können, guckt die euch an. Und zur Not, und das Angebot mache ich euch jetzt mal, könnt ihr auch mich ansprechen und fragen. Ich kann vielleicht nicht sofort eine Antwort geben, aber ich verspreche euch, ich werde mich dann selber hinterklemmen und mal gucken, ob ich euch da eine Erklärung zu geben kann. Dafür ist Gemeinde auch da, dass man sich gegenseitig mal fragt, sag mal, was verstehst du eigentlich darunter?
Wenn wir dann soweit sind, diese wichtigen Fragen geklärt zu haben, ist es hilfreich, das Ganze vielleicht zu benennen, wie das Thema dieses Abschnitts ist. Also, dass man sagt, es geht zum Beispiel um Vergebung, vergebt einander. Und danach könnte man diesen Text meistens in unterteilen und eine Gliederung machen. Ja. Das machen wir im Hauskreis ziemlich häufig. Also zum Beispiel bei dem Thema vergebt einander könnte man sagen, erstens die Schwierigkeiten des Vergebens, zweitens ein Beispiel der Vergebung, drittens ein Beispiel des Nichtvergebens und viertens die Aufforderung, einander zu vergeben. Und das jeweils mit Versen belegen, die in diesem Bibeltext gerade vorkommen. Das war jetzt aus Matthäus 18, war das jetzt rausgenommen. Also man kann wirklich sehr systematisch drangehen und das Ganze unterteilen. Dann kriegt man besseren Zugang zu dem Thema.
Es gibt eine hilfreiche Methode, um sich auch dem Inhalt des Textes zu nähern. Das habe ich sowohl in der Uni mal gelernt, als wir Filme analysiert haben, also Spielfilme. Das haben wir in der Bibelschule gelernt. Das habe ich beim Predigen gelernt. Mich hat ein anderer Pastor mal gefragt, sag mal in einem Satz, was möchtest du mit deiner Predigt sagen? Fass deine Predigt in einen einzigen Satz zusammen. Das ist manchmal ganz schön schwierig, in einem Satz zu sagen, was will ich eigentlich aussagen oder was sagt mein Text aus? Aber das hilft, wenn man mal so einen Bibeltext liest und sich dann überlegt, okay, wie würde ich den jetzt mit einem Satz beschreiben? Was steht da drin? Kann ja auch ein Satz mit Einschüben und Nebensatz sein oder so. So ein paulinischer Satz, der dann ein bisschen länger ist. Aber versuch mal in einem Satz zu sagen, was eigentlich in dem Text drin steht. Auf die Art und Weise beschäftigt man sich schon wieder ganz viel mit dem Inhalt und guckt nochmal nach, ja, was steht da eigentlich, steht das da wirklich? Dann formuliert man den Satz und denkt, ah nee, Schrott, das ist Quatsch, nee, muss ich nochmal anders machen. Und auf die Art und Weise komme ich eigentlich an den Sinn und an den Inhalt des Textes gut ran. Und plötzlich, und das geht mir, wenn ich eine Predigt vorbereite, immer so, plötzlich wird ein Text, von dem ich dachte, kenne ich, langweilig, wird der plötzlich ganz neu. Ich komme plötzlich auf ganz neue Ideen und ganz neue Gedanken und dachte, das steht da drin, das steht da, aber ich habe es irgendwie nie gesehen. Erstaunlich.
Ja, also das ist, wenn man einen bestimmten Bibelvers hat, einen Abschnitt in der Bibel und den erarbeiten möchte. Man kann aber auch zu bestimmten Themen eine Bibelarbeit machen. Und das ist natürlich dann hilfreich, wenn man diese Parallelstellen benutzt und dann quasi vorne anfängt und durch die ganze Bibel hindurch geführt wird. Es ist sehr schwer, sich das selber zu erarbeiten. Da gibt es aber genug Hilfe, die man da in Anspruch nehmen kann. Und in den meisten Bibeln kommt das auch schon vor, dass man zu diesem bestimmten Thema wirklich die richtigen Stellen findet, die wichtig sind. Und dann kann man auch wieder eine Gliederung erstellen und dann daraus eine Bibelarbeit erstellen.
Es gibt einen Nachteil von Themenpredigten oder von, wenn man sich ein Thema erarbeitet. Man kann dazu neigen, sich die Bibelstellen aus der Bibel so rauszusuchen, wie es einem passt. Ja, wenn ich irgendein Thema habe wie Vergebung, dann suche ich mir natürlich alle Bibelstellen raus, wo Gott vergibt. Aber ich suche nicht die Bibelstellen raus, wo Gott scheinbar nicht vergibt. Im Alten Testament gibt es ja auch viele Bibelstellen, wo Gott sehr, sehr grausam erscheint. Wo man denkt, hallo, Gott ist doch ein liebender Gott, warum erlaubt er jetzt oder warum befiehlt er, dass da Menschen umgebracht werden sollen? Und das sind so Texte, die vermeiden wir dann lieber. Die sind aber auch wichtig. Wir können denen nicht aus dem Weg gehen. Wir müssen auch die unbequemen Bibelstellen ranziehen zu unserem Thema und können nicht einfach sagen, ich habe eine bestimmte Meinung, das muss dabei rauskommen, deswegen suche ich mir jetzt alle Bibelstellen raus. Ich habe ein Beispiel mal gefunden von, es hat mal ein Psychologe oder ich weiß nicht, ob es ein Psychologe war oder ob es eine andere Bezeichnung war, der sollte interviewt werden, ich glaube von Spiegel Online, und dann hat er gesagt, er ist der und der Überzeugung, und dann war letztendlich die Antwort, ah nee, dann suchen wir uns einen anderen Psychologen, der die Meinung vertritt, die wir eigentlich weitergeben wollen. Also er stand von vornherein schon fest, was die eigentlich schreiben wollten, jetzt brauchen wir nur einen Psychologen, der das untermauert. Und so darf man natürlich ein Thema in der Bibel nicht erarbeiten. Ich habe eine Meinung und jetzt suche ich mir die Bibelstellen raus, die dazu passen, sondern ich muss mir eigentlich alle Bibelstellen nehmen, selbst gerade die, die mir nicht passen, und mich damit auseinandersetzen. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn ich denke so, warum steht das da? Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich glaube, die Bibel hält das aus. Wir dürfen auch Fragen stellen. Wir können auch sagen, das verstehe ich nicht, Gott. Das ist ungerecht. Das ist doch Quatsch. Das kann man doch nicht machen. So kann man doch heute nicht mehr, das kann ich doch heute gar nicht predigen. Aber mit einem ehrlichen Herzen und sagen, ich will dem auf die Spur kommen. Und dann mache ich euch Mut, auch mal schwierige Texte anzugucken und auch schwierige Bibelstellen rauszusuchen und geht da mal ran. Vielleicht gibt es nicht sofort eine Antwort. Luther hat mal gesagt, wenn er etwas nicht versteht, dann zieht er den Hut vor dem Text und geht weiter. Vielleicht kommt er ein anderes Mal an dem Text vorbei und dann versteht er ihn besser.
Ja, das Halten einer Bibelarbeit ist ein geistlicher Dienst. Darum müssen wir auch geistliche Mittel zur Vorbereitung einsetzen. Und die sind Gebet, Liebe und Hingabe. Wenn wir eine Bibelarbeit halten, aber Gott sie nicht segnet, bleibt sie ohne Wert. In Johannes 15 steht, denn ohne mich, Jesus, könnt ihr gar nichts tun. Das heißt, wir müssen bei einer Bibelarbeit immer Jesus mit ins Boot holen.
Ja.
Ich bin jetzt schon weiter vor. Ich lasse jetzt ganz viel aus, weil ich finde, das ist nicht ganz so wichtig.
Nee.
Diese einzelnen Gliederungen und
Hauptteile. Hier wird jetzt genau Schluss beschrieben, auch wie man so einen Bibeltext vorbereitet, wie man ihn hält. Genau. Das können wir irgendwann mal, also alle, die in meinem Hauskreis sind oder in unserem Hauskreis, wir werden das mal machen, weil ich hatte nämlich vor, dass nicht alle Ewigkeit Uschi oder ich den Hauskreis leiten oder halten, sondern dass jeder mal so einen Bibeltext erarbeiten kann, mal so einen Text leiten kann im Hauskreis. Das ist gar nicht so schwer, wie manche denken. Und da können wir dann nochmal genauer darauf eingehen.
Ja, unser Ziel ist ja eigentlich, dass jeder von euch einen eigenen Hauskreis hat.
Ja. Was für mich immer wichtig ist bei dem Ganzen, wenn ich mir so einen Bibeltext angucke und vor allen Dingen, wenn ich ihn für mich jetzt, ich muss ja Predigten vorbereiten, aber auch so, ich brauche immer was für mich ist. Versteht ihr, es hilft mir nicht, einen Bibeltext zu lesen und zu sagen, habe ich verstanden. Ja, okay, ist richtig, ist die Wahrheit. So, irgendwie das hat aber nichts in meinem Leben verändert. Ich liebe es, wenn ich einen Bibeltext lese und plötzlich kommt da irgend so ein Klickmoment und ich sage, ach, das ist ja interessant. Habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie verstanden. Boah, das kann man ja so anwenden. Das wusste ich gar nicht, dass das da drin steht. Und dann fängt das an, mich selber zu begeistern. Und wenn mich was begeistert, kann ich auch darüber predigen. Weil dann habe ich was zu sagen. Man kann auch reden, ohne was zu sagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, man kann ganz viel reden und sagt doch nichts. Aber ich möchte beim Predigen etwas sagen. Und ich glaube auch, das Wort Gottes hat uns etwas zu sagen. Das möchte eben uns nicht nur Wissen vermitteln, nicht nur irgendwelche Weisheiten. Es geht nicht darum, dass wir alles auswendig können, sondern es geht darum, dass Gott zu uns persönlich reden kann. Das heißt, am Anfang des Johannesevangeliums, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Also Jesus Christus. Also wir merken da ganz, ganz stark diese enge Verbindung zwischen der Bibel, dem Wort Gottes, diesem, was man lesen kann, und der Person Gottes. Das heißt, wenn wir Gottes Wort lesen, dann begegnen wir Gott persönlich. Und das ist der entscheidende Akt, der da passieren muss. Ich gebe ganz offen zu, ich habe ein bisschen ein Problem mit regelmäßig Bibel lesen, vor allen Dingen morgens vielleicht nur eine kurze Andacht halten, weil mir ist das immer zu kurz. Ich komme da nicht so klar. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit, bis so ein Text zu mir sprechen kann. Aber jeder hat da andere Methoden, andere Zugänge zu Gott. Jeder hat da einen anderen Weg. Es ist ganz selten, dass ich einen Bibeltext lese und sofort sage ich, boah, super, danke, jetzt kann ich mein Leben anders gestalten. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit dafür, dass so ein Text zu mir reden kann. Und das ist wirklich so. Manchmal dann sitze ich vor so einem Text. Wir hatten in Krefeld das oft so, dass wir Bibelthemen oder auch Bibelstellen vorbereitet hatten. Also wir haben so eine Reihe gemacht und dann war ich dran und ich musste diesen Text predigen, ob ich wollte oder nicht. Ja, und das gibt es auch manchmal so, wenn ich Andachten schreibe für so ein Andachtsbuch vom BFP, Inspiration durch Gottes Wort, dann kriege ich einen Text zugewiesen. Und manchmal dachte ich mir, ach du meine Güte, was soll ich denn da für eine Andacht schreiben? Das ist ein Text aus dem Alten Testament, wo ich wirklich dachte, und dann fängst du an. Und dann fange ich an, nochmal zu lesen. Und dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo wo es Klick macht und ich sage, au, yo, da ist was drin. Versteht ihr? Und dann fängt an, das Wort Gottes zu mir zu reden. Und das kann das Wort Gottes. Und deswegen brauchen wir auch den Heiligen Geist, um das Wort Gottes zu verstehen. Das ist ein lebendiges Wort. Ja, und manchmal brauchen wir ein bisschen Geduld, bis das passiert. Bis dieser Punkt kommt, wo ich, manchmal habe ich den Eindruck, jetzt geht mir ein Licht auf, wie man manchmal so sagt. Und das ist für mich total wichtig. Aber ich komme jetzt schon wieder ins Quasseln.
Ja, mach ruhig weiter, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ja.
Das ist gut.
Genau, wir sind am Ende. Ich würde gerne mit euch noch ein Lied singen, zu dem wir dann auch unsere Kollekte einsammeln, wo es auch um das Wort Gottes geht. Es gibt einen Vers in der Bibel. Da heißt es, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.